Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Said Kliwitz. Ich werde Sie heute ein bisschen durch das Programm führen, durch diese Session. Und wir haben, das ist ja der Track Foscon meets Science. Das heißt, wir haben hier Vorträge zu Themen, wo Open Source und Wissenschaft irgendwo Berührungspunkte haben. Wir haben das bewusst ganz offen gelassen. Das kann sein, dass die Open Source Gegenstand der Forschung ist. Es kann sein, dass Projekte Open Source sind, die da unterstützt werden, was auch immer. Es ist also ganz Verschiedenes dabei. Und ja, als erstes haben wir den Sascha Alpers aus Karlsruhe, FZI, Forschungszentrum Informatik, wie ich gerade gehört habe. Das ist also ein doppelt gemoppelter Name. Es gehört zusammen. Und ja, ich bin gespannt über das Thema Datenschutz. Wir werden noch einen Vortrag dazu haben, aber das Thema hier finde ich sehr spannend, weil es ja im Moment jeder, wenn er irgendwo ins Web geht, erstmal eine unendlich lange Datenschutzerklärung sieht. Die meisten werden sie nicht lesen. Ich lese sie auch häufiger berufsbedingt und bin immer wieder erstaunt. Das Weitestgehende, was ich jetzt unlängst gefunden habe, stand drin: Wir verwenden sämtliche Daten, die wir von Ihnen bekommen können, zu allen nur erdenklichen Zwecken. Ich glaube, es ist nicht rechtmäßig, aber es fand auf jeden Fall, war auf jeden Fall spannend, dass das so da drin steht. Ich dachte, das steht gleich in den zweiten oder dritten Zeile. Das liest wahrscheinlich keiner, aber interessant. Gut, also ich bin gespannt, wie wir uns schützen können. Sie haben das Wort.
Vielen Dank für die Einführung. Sie haben schon gesagt, ich komme vom FZI, Forschungszentrum Informatik. Ich wurde gebeten, zwei Sätze zu sagen, was das FZI, Forschungszentrum Informatik ist. Wir sind eine Stiftung, ursprünglich gegründet vom Land Baden-Württemberg, mit dem Ziel, Forschungsergebnisse aus der Forschung des KIT, aber auch aus eigener Forschung aufzugreifen und kleinen und mittelständischen Unternehmen zugänglich zu machen, insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen zugänglich zu machen. Wir haben auch einige anderen Kunden und Impulse aus der Industrie, aus anderen Projekten aufzugreifen und in die Forschung zurückzuspielen. So haben wir Direktaufträge von Industrieunternehmen, Forschungsaufträge und in dem Zusammenspiel erfüllen wir unseren Auftrag. Von der Größe her rund 200 wissenschaftliche Mitarbeiter, um so eine Hausnummer zu haben. Wir sitzen in Karlsruhe. Genau. Dort aufgehangen ist auch das Projekt Avare. Das Projekt Avare ist finanziert von der Baden-Württemberg-Stiftung. Das ist eine Auftragsforschung von der Baden-Württemberg-Stiftung, wobei die Baden-Württemberg-Stiftung bereits vor 2 Jahren gesagt hat, sie möchte aber, dass das Projektergebnis allen zur Verfügung steht, Open Source zur Verfügung steht. Das heißt, die Baden-Württemberg-Stiftung ist hier der Initiator, zu sagen, wir wollen Projektergebnisse Open Source haben, und so werden wir alle Ergebnisse auf GitHub Open Source haben, beziehungsweise haben die teilweise schon bereitgestellt. Partner von dem Projekt sind einmal das KIT, Karlsruhe Institut für Technologie, ehemals Universität Karlsruhe, um es einordnen zu können, mit zwei Instituten, einmal das AIFB, Angewandte Informatik und formale Beschreibungsverfahren, dort mit Andreas Fritsch, Professor Oberweis und Dr. Gunter Schiefer als Projektbeteiligte. Im Wesentlichen wird dort die Benutzeroberfläche und der Server, den wir nachher sehen, entwickelt. Dann das ZAR, Zentrum für angewandte Rechtswissenschaften, ist ein Institut an der Fakultät für Informatik. Man hat hier in Karlsruhe auch sehr früh erkannt, dass Rechtswissenschaften sehr viele Auswirkungen haben auf Informatikfragestellungen. Oliver Rabe und Manuela Wagner sind da in dem Projekt aktiv. Und ich selbst bin am FZI im Forschungsbereich Software Engineering. Sascha Alpers und meine Kollegin Ainara Miller-Aska arbeiten an dem Projekt. Nur so, um den Hintergrund ein bisschen einordnen zu können. Was möchte ich jetzt in der nächsten knappen Dreiviertelstunde machen, mit Ihnen besprechen? Einmal Selbstdatenschutz. Wir haben ja gerade schon gehört, es gibt diese Datenschutzerklärungen und das hat vielleicht auch zugenommen. Also theoretisch hat man das früher auch haben müssen. Vielleicht gibt es jetzt mehr als früher. Kann sein, ich glaube eher, dass der Benutzer eher sensibler geworden ist auf die Datenschutzerklärung und auch mehr darauf achtet, weil er jetzt auch mehr Hinweise bekommt, diese Cookie-Banner oder ähnliches, die jetzt sehr stark existieren. Ob das so wirklich ein Lösungsweg ist oder ob wir andere Lösungswege brauchen, das werde ich da diskutieren. Dann ist Avare nicht die einzige technische Lösung am Markt zum Thema Selbstdatenschutz. Ich werde existierende andere Lösungen kurz beschreiben. Dann werde ich was zu Avare sagen, zu den Anforderungen, die wir damals erhoben haben, zur Architektur, zur Open Source Integration. Wir nutzen selbst Open Source für unsere eigene Weiterentwicklung. Das werde ich kurz beschreiben. Dann gibt es eine Live-Demo und ich werde so ein kurzes Fazit ziehen, einmal jetzt mit dem Schwerpunkt, wie die Open Source Beiträge in unser Projekt hineingeflossen sind und zum anderen, wie ich glaube, dass sich der Datenschutz technisch weiterentwickeln kann. Zum Thema Selbstdatenschutz. Was jetzt eigentlich Datenschutz? Ich habe den ersten Vortrag heute hier, von daher habe ich gedacht, ich darf noch mal ein bisschen aufreißen, was Datenschutz ist und es ein bisschen mitnehmen. Also von dem Grundrecht her sprechen wir von informationeller Selbstbestimmung. Das entsteht aufgrund des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. In Artikel 1 Absatz 1 unseres Grundgesetzes ist die Menschenwürde geregelt und in Artikel 2 Absatz 1 unseres Grundgesetzes die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Das Bundesverfassungsgericht hat ganz interessant diese beiden Absätze genommen und in den 80ern daraus das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung geschöpft. Das heißt, die sagen, das steht da schon immer. Man muss es nur so lesen. Sie haben es in den 80ern getan und dieses Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung ist der Anker unseres Datenschutzes, der verfassungsgemäße Anker unseres Datenschutzes. Soweit so ein bisschen zur Einordnung. Es gab auch schon früher Datenschutz in Deutschland. Das Bundesverfassungsgericht hat nicht damit angefangen, aber dieses Urteil und die daran anknüpfenden Änderungen sind so die wesentlichen Ankerpunkte, auf denen wir heute noch stehen. Es geht bei Datenschutz, nur um diesen Begriff einmal aufzugreifen, nicht darum, Daten zu schützen und schon gar nicht irgendwelche Daten zu schützen, also Unternehmensgeheimnisse zum Beispiel fallen, wenn die jetzt gar keine Person betreffen, gar nicht unter den Begriff Datenschutz, sondern es geht darum, natürliche Personen zu beschützen vor Gefahren, die dadurch entstehen, dass Daten über sie selbst verarbeitet werden, gespeichert werden, erhoben werden und so weiter. Das ist also ein Recht von natürlichen Personen, Unternehmen haben das Recht gar nicht, auf Schutz von Daten über sie selbst. Was wir momentan beobachten können, anhand verschiedener Umfragen, anhand verschiedener Statistiken, die es mittlerweile gibt, ist, dass einzelne Bürger eine recht hohe Wertschätzung der eigenen Privatsphäre des Datenschutzes haben. Also wenn man die befragt, dann werden sehr hohe Preise aufgerufen, beispielsweise für die eigenen Daten. Oder es werden eine sehr große Menge an Datengruppen angegeben, die man nicht möchte, dass Dritten bekannt werden. Das ist die eine Seite. Und es ist ein bisschen paradox. Auf der anderen Seite ist die Menge an Apps, an Lösungen, an Diensten, die genutzt wird, von den gleichen Personen sehr, sehr hoch. Die Frage, wie kommt das? Wie kommt das, dass ich auf der einen Seite sage, oder viele Menschen sagen, ich habe einen sehr hohen Wert meiner eigenen Daten, ich möchte die nicht teilen und auf der anderen Seite bin ich bereit, sehr, sehr viele Dienste zu nutzen. Wenn ich die Datenschutzerklärung gelesen hätte, wüsste ich, dass die meine Daten erheben und auswerten und genau damit Geld verdienen wollen. Und ich habe jetzt nur ein paar exemplarische Dienste rausgegriffen. Ich will nicht sagen, dass das die schlimmsten oder so sind. Das ist nur ein Beispiel von Diensten, die Daten verarbeiten. Sie haben vielleicht in Ihrem eigenen Alltag ganz andere Beispiele. Aus Ihrem Bekanntenkreis, Sie selbst sind natürlich alle datenschutzsensibel und nutzen das alles nicht. Aber wie kommt es, dass das doch einige nutzen? Ich glaube, es kommt daher, dass Wunsch und Verhalten beides nicht zusammenpassen aufgrund von dem Verständnis der Situation. Die Leute gehen davon aus, dass ganz, ganz viele Informationen über sie selbst irgendwie weitergegeben werden, gesammelt werden. Aber das sind so kleine Informationen, wie dass ich heute gerade hier stehe oder folgende Kontakte habe. Das sind so Einzelinformationen, die aus Sicht der Einzelnen für sich keinen Mehrwert bieten. Was macht es schon, wenn man weiß, dass ich gerade hier stehe? Was macht es schon, wenn man weiß, dass ich diese und jene App habe oder diese und jene Freunde habe? Aber diese Einzelinformationen, der Mehrwert, den wir als Unternehmen daraus ziehen können, entsteht erst durch eine große Sammlung von diesen Einzelinformationen. Also ich weiß nicht nur, dass ich heute hier stehe, sondern ich kenne einen längeren Verlauf meiner Standorte beispielsweise. Und ich kann sie auch mit anderen Informationen verknüpfen. Zum Beispiel, weil ich als Dienstleister vielleicht auch weiß, wer noch gerade hier ist. Das kann ich nicht nur manuell tun, kann da mühsame Auswertungen fahren, sondern ich kann das automatisiert tun. Ich kann auf großen Datenbeständen automatisiert lernen und Schlüsse ziehen. Was Sie bei dem Beamer jetzt gar nicht so gut sehen können, hier drüben steckt die gleiche Information wie hier. Ich habe hier nur mal eine Lupe drüber gelegt. Da steckt auch schon dieses rote Wort Information drin. Das muss ich nur finden. Das heißt, diese wertvolle Information ist schon da. Die Unternehmen müssen sich irgendwie refinanzieren oder haben auch alle das Ziel, Gewinn zu erzielen. Und diese Gewinnerzielungsabsicht, das Geld mit Daten zu verdienen, ist den Leuten zwar bewusst, aber wie das genau funktioniert, ihnen nicht so klar. Zusammengefasst, warum entsteht dieses Datenschutzparadoxon? Einmal, weil die Nutzer die Möglichkeiten unterschätzen, was Speichermöglichkeiten angeht, dass man quasi unbeliebig lange speichern kann, was Verknüpfungsmöglichkeiten angeht, was Analysemöglichkeiten angeht. Und deswegen denken sie, dass man die Informationen, die man über sie lernen kann, dass die gar nicht so wichtig sind. Das ist die eine Seite. Es gibt Leute, denen das schon wohl klar ist, dass sie da ganz schön getrackt werden können, aber die dennoch solche Dienste nutzen. Die haben dann noch eine andere Motivation, das habe ich noch nicht beschrieben. Die haben ein Interesse, an einem großen Netzwerk teilzunehmen. Die glauben, vielleicht auch zu Recht, dass sie in einem bestimmten Netzwerk teil sein müssen, dazugehören müssen, um an ihrem gesellschaftlichen Leben, so wie das in ihrem Freundeskreis gerade stattfindet, in ihrem Verbund gerade stattfindet, teilnehmen zu können. Das heißt, die nehmen in Kauf, dass da ein Dritter über sie Daten sammelt, obwohl sie das nicht wollen, aber ihnen ist es wichtiger, an diesem Netzwerk zu partizipieren. Die zweite Ursache, eine dritte Ursache, auf die ich noch nicht eingegangen bin, ist die falsche Einschätzung von Schutzmaßnahmen, beispielsweise bezüglich der Wirkung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. In meinem Bekanntenkreis gibt es Leute, die jetzt sagen, das ist jetzt ja gar nicht mehr alles so schlimm mit diesen Diensten, weil es gibt jetzt ja die Europäische Datenschutzgrundverordnung und dadurch ist das ja alles geregelt. Das stimmt schon, dass da sehr viel geregelt ist, nämlich auch, dass meine Daten mir gehören und dass ich einwilligen darf, dass ein Dritter sie verarbeiten darf. Und in diesen langen Datenschutzerklärungen, die Sie schon angesprochen haben, steht im Wesentlichen genau darin, dass ich da einwillige, das zu verarbeiten. Also ich glaube, die Schutzmaßnahmen werden ganz oft falsch eingeschätzt. Wir wollen jetzt nicht sagen, okay, ich darf jetzt nicht mehr in diesen Netzwerken teilnehmen, weil es vielleicht für einige nicht möglich ist. Deswegen haben wir das Ziel für uns, die Nutzung dieser Apps, dieser Dienste in irgendeiner Art und Weise zu ermöglichen, die so wenig Daten über mich wie möglich preisgibt, im Idealfall keine. Ein paar Daten braucht der Dienst vielleicht wirklich, deswegen so wenige wie möglich, über mich selber und, ich bin ehrlich, auch über meine Freunde und meine Bekannten, weil sonst lernt der Dienst eben von den anderen Leuten die Daten. Mit diesem Ziel ist Avare angetreten und sind nicht die Einzigen, die diese Absicht haben, das zu ermöglichen. Wir schauen mal existierende andere Lösungen an. Ich habe die geclustert in drei Rubriken, die ich erstmal kurz vorstellen möchte und dann ein paar Beispiele dazu zeigen möchte. Wir schauen uns das jetzt erstmal beispielhaft für das Betriebssystem Android an, weil wir unter Android ein Beispiel haben, wo wir sehr viele verschiedene Betriebssystemversionen aktuell noch zu betrachten haben. Ich glaube, Sie kennen die Android-Fragmentierung. Im Prinzip ab Android 4.4, Anteil 10%, sollte man nicht mehr vernachlässigen, sollte man noch berücksichtigen, bis Android 9 jetzt draußen auf den ersten Geräten auch schon installiert. Also eine sehr große Bandbreite, deswegen haben wir uns dieses Betriebssystem erstmal rausgesucht, um auch diese Heterogenität bereits in einer Plattform zu haben. Darauf die Beispiele, wie kann ich da selbst Datenschutz durchsetzen? Eine Möglichkeit, die ich habe, die auch genutzt wird, ist zu sagen, ich habe hier eine Anwendung. Technisch gesehen ist so eine Anwendung ein APK erstmal, so lade ich das herunter, ein Applikationspaket, was ich aus dem Google Play Store beispielsweise oder aus irgendeinem anderen Store lade. Letztendlich haben die alle eine Manifestdatei und in dieser Manifestdatei erklärt die Anwendung, welche Rechte sie haben möchte. Zum Beispiel den Adressbuchzugriff, zum Beispiel den Positionszugriff, die Kamera und so weiter, was ich vorhin beschrieben habe. Jetzt kann ich hergehen und kann sagen, wenn ich die Anwendung ausführen möchte, verändere ich einfach das Manifest am besten während des Installationsprozesses und während jedes Update-Prozesses, damit ich auch nicht bei einem Update wieder mehr Rechte hergebe, und streiche da einfach die Zeile raus. Ich möchte keinen Adressbuchzugriff mehr, Zeile rausgestrichen. Damit kann ich den Adressbuchzugriff entfernen, das ist technisch kein Problem. Die Herausforderung von dem Inhalt ist, dass ich sehr grob granular bin. Ich kann sagen, Adressbuchzugriff ja oder nein. Ich kann das nicht fein granular regeln, kann sagen, auf ein bestimmtes Adressbuch darf zugegriffen werden oder auf bestimmte Daten und so weiter. Da bin ich recht grob granular unterwegs in dem Ansatz. Dann habe ich einen zweiten Ansatz. Da möchte ich erreichen, dass alle Abfragen, die meine Anwendung erstellt, über irgendeine Schnittstelle laufen, die ich kontrollieren kann. Dafür verwende ich einen Sandbox-Ansatz, dass ich die Anwendung in eine Sandbox einsperren möchte und dann die Anwendung zwinge, alle Anfragen über meine Schnittstellen zu stellen. Oder ich zwinge die anderen Schnittstellen dazu, entsprechend meine Restriktionen zu beachten. Das Problem daran ist, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu implementieren. Das ist der früher gängige Ansatz. Was mache ich? Ich implementiere die Sandbox-Bibliothek in die App hinein. Das heißt, während des Installations- und während des Update-Prozesses nehme ich die APK, breche die auf, integriere eine neue Sandbox-Bibliothek und packe sie wieder neu. Wenn ich ehrlich bin, reicht das noch nicht ganz. Ich muss, damit die Anwendung auch meine Schnittstellen immer aufruft, in diesem Ansatz auch noch die Anwendung selbst den schon vorhandenen Code manipulieren. Dadurch kann ich zum Beispiel beim Aufruf des Adressbuchs um den Aufruf außenrum eigenen Quellcode packen und kann hier jetzt Restriktionen durchsetzen, welche Adressbücher abgefragt werden dürfen oder ähnliches. Mit dem Preis, dass ich die Anwendung bei jedem Update und beim Erstprozess in dieser Art und Weise manipulieren muss. Das dritte ist, ich habe ein Betriebssystem und integriere in das Betriebssystem Sandbox-Mechanismen. Das Betriebssystem hat ja schon Sandbox-Mechanismen, wenn Sie an Android denken, an Ihren Android denkt, dann habe ich in Android ja schon das Prinzip, dass ich jede Anwendung in einem eigenen Prozess, in einem eigenen Prozess ausführe und darauf kann ich aufbauen und kann jetzt diese Mechanismen verschärfen, für meine eigenen Zwecke nutzen, um diese Abfragen erreichen zu können. Das sind drei dieser gängigen Ansätze mit unterschiedlichen Schwierigkeiten. Wenn wir uns erstmal fragen, darf ich das rechtlich überhaupt, dann ist das eine, dass wir das machen, um Datenschutz erreichen zu können. Aber wir machen das in einem Rechtsrahmen, der nicht nur Datenschutz hat, sondern auch Urheberrecht. Und die Urheber von dieser Anwendung hier haben natürlich auch das Recht, ihr Urheberrecht gewahrt zu bekommen. Deren ihre Anwendung ist Ergebnis einer geistigen Schöpfung und dementsprechend urheberrechtlich geschützt. Jetzt die Frage, ob dieser Eingriff eine Umarbeitung von deren ihrem Werk zulässig ist. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es keine Open-Source-Projekte sind da oben, sondern normale Anwendungen, wie sie vorhin bei der Dienstliste standen. Das wären typischerweise proprietäre Lizenzen, die solche Umarbeitungen erstmal nicht per se erlauben. Das heißt, der Urheber sagt, eigentlich möchte ich das nicht. Jetzt kann es einen Rechtsgrund geben, dass ich das dennoch darf, zum Beispiel, damit das Programm ordnungsgemäß funktioniert, ist aber eher ein Rechtskonstrukt, was geschaffen wurde, um eine lang andauernde Wartung von einem Programm zu ermöglichen, wo der Hersteller diese Wartung vielleicht nicht mehr anbietet. Passt bei den Apps, die wir jetzt so im Kopf haben, auf die wir das anwenden wollen, nicht. Sie können mir noch ein paar andere Rechtfertigungsgründe nennen. Wir haben eine rechtswissenschaftliche Untersuchung dazu. Diese Rechtfertigungsgründe scheinen alle nicht zu passen. Es gibt keine letzte Rechtsprechung dazu, aber sie scheinen alle nicht zu passen. Dementsprechend darf ich fremde Werke, zumindest nicht in dieser mittleren Art und Weise, nicht manipulieren, weil ich da diesen geistigen Schöpfungsakt habe und in diesen eingreifen würde. Was ich vielleicht darf, ist dieser Anwendungsfall hier drüben. Das kommt daher, dass man davon ausgeht, dass das Manifest keinen geistigen Schöpfungsprozess hat, davor stattgefunden hat, sondern dass dieses Manifest Ergebnis von einer automatisierten Erstellung ist. letztendlich, wenn Sie da so ein Android Studio haben, dann wird es relativ automatisiert erstellt aus Ihren Angaben in einer grafischen Oberfläche. Jetzt gibt es Leute, die sagen, okay, dieses Anklicken von Rechten, die ich haben mag und dieses Benennen meiner App und ähnliches, was da im Manifest steht, das sei kein geistiger Schöpfungsprozess. Dementsprechend ist das hier vielleicht urheberrechtmäßig zulässig. Für uns im Avari-Projekt war das nie so, wir haben das nicht tiefer untersucht, war das nie so relevant, weil wir eben nur so grob granular sein können und sagen können, Adressbuch ja oder nein, Position ja oder nein, das hat uns nie gereicht. Dementsprechend, das haben wir nicht weiter untersucht, das kann ich nicht so genau sagen. Da gibt es Meinungen in beide Richtungen. Und wir können gerne auch eine Zwischenfrage zulassen. Also ich soll die Frage wiederholen, ich glaube im Saal hat man sie verstanden, aber es gibt noch einen Stream, deswegen wiederhole ich die Frage gerne. Die Frage war, ob in Android 5 aufwärts hat sich der Frage nach das so verändert, dass man jetzt nicht mehr im Manifest alle Rechte erklärt, sondern zur Laufzeit der Anwendung nach und nach solche Fenster bekommt, wo man dann Rechte gewähren kann. Habe ich die Frage richtig? Genau. Das ist korrekt, das wurde verändert. Es ist dennoch so, dass die auch im Manifest erklärt sein müssen. Die werden dann erst zur Laufzeit gewährt. Das heißt, dieses Herausstreichen würde dennoch was bringen. Es wäre vielleicht nicht mehr notwendig ab dieser Android-Version, weil sie auch einfach auf Nein klicken können. Aber es ist nicht so feingranular, wie wir uns das wünschen, weil sie haben immer noch den Effekt Adressbuch Ja oder Nein, nicht einzelne Adressen. Was ein Anwendungsfall ist, den ich gleich beschreiben werde, den ich gut finde. Genau. Ich habe drei beispielhafte Anwendungen mitgebracht. Ich habe bewusst drei ganz verschiedene Anwendungen mitgebracht. Das ist eine Anwendung, die ist in China entstanden. Die ist da rechtlich wahrscheinlich leichter zulässig. Die diesen ersten Ansatz Manifestmanipulation verfolgt. Ich habe da ein paar Sachen ausgekraut aus dem Screenshot, weil wir da Anwendungen drauf haben, die ich nicht teilen darf gerade. Aber letztendlich kann ich hier für einzelne Anwendungen eben sagen, ich möchte die überwachen und hier Rechte aus dem Manifest rausstreichen. Das geht. Es gab lange Zeit, ist der LBE Security Master, auch eine deutsche Oberfläche dazu. Gibt es momentan nicht mehr. Wird nicht weiterentwickelt. Sie haben von dem Grund beschrieben, weil ich bei modernen Anwendungen eben bereits sagen kann, ich möchte eh nicht mehr jetzt das Adressbuch zulassen, weil ich zur Laufzeit gefragt werde. Ab Android 6 übrigens, wenn ich die Version richtig im Kopf habe. Dann gibt es den SRT App Guard von der Backers GmbH entwickelt, mit leichten Bezügen zur Universität des Saarlandes. Die entwickeln diesen so nicht mehr weiter. Ich zeige gleich eine andere Lösung von Ihnen, die noch weiterentwickelt wird. Da kann ich zum Beispiel auch sehen, wie gefährlich sei so eine Applikation. Und die haben hier für diese Version diesen Ansatz gewählt, dass sich eben in die Applikation hinein integrieren, was diese anderen Problematiken hatte. Und dann habe ich eine dritte Anwendung, den X-Privacy Manager, der eben diesen Ansatz verfolgt, eine Sandbox ins Betriebssystem zu integrieren. Das könnte ich sagen, das ist urheberrechtlich genauso wenig zulässig, weil der müsste der Urheber ja auch zustimmen, wenn ich das Betriebssystem manipuliere. Wir sind immer noch bei Android. Wir haben damit die Lizenz des Urhebers, hier Manipulationen zu machen, weil das die Lizenz von Android uns erlaubt. Dementsprechend ist das ein rechtlich gangbarer Weg. Da ist nur die Benutzbarkeit, die Usability, echt ein Problem, weil wir in dem typischen Fall von den bekannten Anwendungen hier Root-Rechte brauchen und der normale Anwender hat das auf seinem Smartphone nicht. Und wir wollen eine Lösung haben, die für jeden Bürger nutzbar ist. Und wenn wir jetzt dem sagen, er soll doch bitte erstmal sein Smartphone routen, dann ist das für den ein Weg, der nicht gangbar ist. Einfach technisch von der Usability eine zu hohe Barriere. Aber hier könnte man dann sehr viele Einstellungsmöglichkeiten vornehmen und das könnte man auch weiterverfolgen, wenn man von gerouteten Geräten ausgeht. Eine Einzelfalllösung, die es seit August, also seit diesem Monat auf dem Markt gibt, auch von Backers, ist What's Box. Die Idee da von dieser Applikation greift so ein bisschen das auf, dass man feingranulare Rechte bestimmen können möchte und Kontakte schützen möchte. Das heißt, was die Idee ist, ich kann hier jetzt sagen, ich installiere einmal Watchbox, was dann passiert, es wird Watchbox installiert, sobald ich die Anwendung öffne, wird in Watchbox hinein WhatsApp installiert und in so einer Sandbox-Umgebung ausgeführt. Wie gesagt, das gibt es erst seit August, wir konnten es noch nicht komplett untersuchen. Was wir momentan sagen können, ist, was Bucket selbst sagt und was wir in ersten Einblicken auch so sehen, ist, dass sie den Quellcode von WhatsApp nicht manipulieren dazu, sondern auch einen Sandbox-Ansatz verfolgen, der da das nicht bedarf. Sondern sie führen einfach WhatsApp in ihre eigenen Prozess-ID aus und können damit die Umgebung kontrollieren. Erste Einschätzung, wie gesagt, erst seit August verfügbar, ich konnte mich noch nicht so intensiv damit beschäftigen. Was man dann machen kann, ist, man kann dann sagen, okay, ich gebe jetzt nur einzelne Kontakte frei. Hier den Benjamin Baumgärtner oder den Jonas Weingärtner, mit dem möchte ich schreiben in WhatsApp, die gebe ich frei und nur die Kontakte sieht dann WhatsApp. Das heißt, ich kann einzelne Kontakte für WhatsApp freigeben. Wir nennen das einen horizontalen Filter, weil ich einzelne Datensätze auswählen kann und diese einzelnen Datensätze teile und diese Datensätze sieht dann WhatsApp. Es ist eine Speziallösung für WhatsApp geschaffen worden, die leider nur für WhatsApp funktioniert und von der Breite, die wir uns an Funktionsumfang wünschen, eingeschränkt ist. Wir kommen gleich nochmal in der Live-Demo auf WhatsApp zurück und auf den gleichen Anwendungsfall, um es vergleichbar zu haben. Was waren unsere eigenen Anforderungen, die wir am Anfang entwickelt haben? Von dem Gesamtziel, von dem Auftrag her, wollen wir die Datensouveränität des Nutzers stärken. Wir wollen, dass der Nutzer selbst über seine Daten bestimmen kann. Und zwar nicht in einer Art und Weise, dass er eine lange Datenschutzerklärung liest und dann einmal komplett zustimmen kann oder sie komplett verweigern kann, wie das momentan bei vielen Apps der Fall ist, sondern wir wollen, dass er seine Präferenzen ausdrücken kann an einer zentralen Stelle, einmal beschreibt für alle seine Endgeräte und dann verteilen kann. Wir wollen, dass die verschiedenen Endgeräte und Betriebssysteme adressiert werden, weil wir glauben, dass immer mehr Menschen immer mehr Endgeräte haben werden und auch verschiedene Plattformen dabei haben werden. Also ich selbst, passt nicht ganz zu einer Open-Source-Konferenz, habe hier ein Windows-Desktop-System, habe aber ein Android-Smartphone und zu Hause auch einen intelligenten Fernseher. Genau, kann man sich schon fragen, ob man das haben sollte, gebe ich Ihnen völlig recht. So eine intelligente Lautsprechersäule habe ich zum Glück noch nicht. Aber solche verschiedenen Endgeräte müssen adressiert werden, weil die verbreiten sich immer mehr. Und ich kann nicht hergehen und kann sagen, okay, der Nutzer soll das auf jedem Endgerät neu beschreiben. Das wird er nicht tun, genauso wenig wie er alle Datenschutzerklärungen lesen wird. Dementsprechend glauben wir, dass wir eine zentrale Stelle brauchen und das auf allen Endgeräten durchsetzen müssen. Es soll nutzerfreundlich sein, eben ich will keine Geräte routen müssen und es soll nicht nur technische Laien adressieren, sondern auch juristische Laien. Das heißt, wir wollen nicht, dass jemand aus Versehen sich strafbar macht, weil er unsere Lösung eingesetzt hat und die in einer bestimmten Art und Weise fehlkonfiguriert hat, wie man das mit anderen Lösungen vielleicht machen könnte. Insbesondere bei den Root-Lösungen ist das der Fall. Letztendlich sind wir eine Lösung, die den Bürger, wir adressieren ja damit direkt Endnutzer, in der Durchsetzung des eigenen Rechts unterstützt, aber rechtliche Schranken, Urheberrecht habe ich gerade beschrieben, es gibt noch andere rechtliche Schranken, wahrt. Was sind unsere Anforderungen im Detail? Wir wollen Datenzugriffe filtern und blockieren. Blockieren ist der einfache Fall, sagen wir einfach, es soll kein Zugriff gewährt werden. Je Anwendung, je Kategorie von Anwendungen. Filtern ist ein bisschen spannender. Wir wollen beispielsweise nur Name und Telefonnummer mit einer Kommunikationsanwendung teilen. Warum musste eine Kommunikationsanwendung, ob das WhatsApp oder Dremer ist, ist mir völlig egal, warum musste überhaupt wissen, wo jemand wohnt oder wann die Geburtstag hat? wenn ich da keinen Mehrwert von dem Dienst für mich selber habe, aber die Daten werden verarbeitet, zumindest im Fall von WhatsApp, oder ich will nur ausgewählte Kontakte teilen, den Fall habe ich vorhin schon beschrieben. Einige Anwendungen stürzen ab, wenn man sowas verhindert, dass das Adressbuch ausgelesen wird. Das typische Beispiel ist die Taschenlampe, es gibt aber eine Reihe weiterer Beispiele, die den Adressbuchzugriff wollen und abstürzen, wenn man ihn nicht gewährt. Naja, wir wollen dann ein leeres Adressbuch anbieten, es gibt halt ein neues Telefon, da ist halt ein leeres Adressbuch drauf und da kriegt er dann gerne Kontakte aus dem leeren Adressbuch, eben keine. Wenn jetzt auch nicht akzeptiert wird, würden wir so Standardkontakte anbieten, wie die ADAC-Pannenhilfe oder ähnliches. Und jetzt haben wir Nutzer, das ist uns klar, die schon datenschutzsensibel sind, deswegen interessieren sie sich ja für Privacy Aware. Dementsprechend wollen wir auch ihre vorhandenen Berechtigungseinstellungen einbinden. Wenn eben jemand Android 8 hatte und jetzt sehr fein granular geregelt hat, dass WhatsApp zum Beispiel nicht auf das Adressbuch zugreifen darf und irgendwie nur die Rufnummer da eingegeben hatte, dann wollen wir diese Einstellung auch übernehmen für den Nutzer. Er kann die dann wieder ändern, aber diese Ersteinstellungen, die schon da sind, wollen wir berücksichtigen. Der Schutz soll systemübergreifend sein. Wir wollen, dass jemand einmalig seine Datenschutzpräferenzen formalisiert und gegebenenfalls später aktualisiert und dann auf verschiedene Systeme synchronisiert über Geräte- und Plattformgrenzen hinweg. Entsprechend diesem Java-Slogan haben wir das leicht angepasst und sagen Declare Once, Enforce Anywhere mit diesem Prinzip. Wir wollen die Sicherheit und Privatsphäre durch Aware erhöhen und auch selbst da in dieser Hinsicht gut sein. Das bedeutet, dass wir das Präferenzprofil nur so speichern und synchronisieren, dass es Dritten nicht bekannt wird und auch uns nicht bekannt wird. Wie machen wir das? Wir verschlüsseln das Profil kleinseitig, tauschen den Schlüssel nur direkt zwischen den Geräten aus und der Server und der Betreiber lernen nie diesen Schlüssel, sodass nur der Nutzer selbst sein Profil kennt oder entschlüsseln kann zumindest. Und die Daten, die Privacy Aware liest, weil wir ja so eine Zwischenschicht sind und dadurch ja auch relativ viele Daten lesen, schützen wir zum Beispiel dadurch, dass wir sie nur für minimal mögliche Zeiträume speichern, wenn wir jetzt so ein Ersatzadressbuch haben, solange wir das eben brauchen und auch nur verschlüsselt. Wir wahren Urheberrechte, wir respektieren eben, dass jemand Drittes in seine Anwendung auch Energie gesteckt hat und manipulieren die nicht ohne Erlaubnis. Wir greifen deswegen überhaupt nicht in den Quellcode ein und nur soweit notwendig in den Programmablauf. Es gibt nämlich auch eine Diskussion, ob auch nicht der Programmablauf noch geschützt wäre. Deswegen nur soweit notwendig. Und wir unterstützen den Nutzer, dass er vertragskonform bleibt. Das heißt, wir warnen den Nutzer vor Vertragsbrüchen. Wenn er jetzt zum Beispiel eine App und einen Vertrag hat bei seiner Autoversicherung, die ihm besondere Tarife für guten Fahrstil anbieten, dann kann er jetzt nicht Aware nutzen, um irgendwie zu verschleiern, dass er da auf der Autobahn vielleicht doch ein bisschen zu schnell unterwegs war. Das könnte Aware technisch, aber er darf es rechtlich nicht, darauf weisen wir ihn hin. Dann brauchen wir eine gute grafische Oberfläche, eine gute Benutzerschnittstelle, keine Root-Rechte und möglichst minimale Interaktion, wenn man es einmal eingerichtet hat, weil ich mag ja nicht ständig mich um meine Privatsphäre kümmern, sondern das einmal eingestellt haben und vielleicht mal meine Präferenzen ändern, aber ansonsten eigentlich nichts damit zu tun haben. Da haben wir eine eigene Gruppe, die daran forscht, wie diese Einstellungen verständlich sind, wie die Begriffswahl auf der einen Seite so knapp sind, dass die Leute bereit sind, sie zu lesen und auf der anderen Seite verständlich bleiben. Genau. Unsere Architektur, erstmal in einem großen Picture, wir haben Aware auf verschiedenen Geräten. Wir fokussieren uns momentan an Android auf dem Vortrag. Wir können Aware von der Architektur auch auf dem Desktop uns vorstellen, auf anderen Geräten uns vorstellen und haben einen Server, um das Präferenzprofil auszutauschen. Und es gibt diverse weitere Dienste, mit denen Aware zusammenarbeitet, beziehungsweise mit denen ihre App zusammenarbeiten und dann eben die Kommunikation über Aware läuft, um diese filtern zu können. Wir können hier symbolisch nochmal dargestellt, eben blockieren, filtern und Ersatzdaten bereitstellen und das für alle Apps, die von Aware überwacht werden sollen. Im Detail ein bisschen heißt es, dass wir zwei Komponenten haben. Einmal diesen Einstellungsmanager, der dieses Präferenzprofil ermöglicht zu beschreiben, aber nicht für die Durchsetzung zuständig ist, der ist noch für die Synchronisation zuständig und der das vorher verschlüsselt. Und auf der anderen Seite die Durchsetzungskomponente, hier jetzt wieder für Android skizziert, die auch einen Sandbox-Ansatz verfolgt, die Applikation selbst aber nicht manipuliert. Ein Referenzmonitor, über den die Abfragen laufen, die es durchsetzt und dann eben entsprechend die APIs oder die Sensoren abfragt, einbindet. Avare und Open Source, passend zur Konferenz. Wir haben Open Source Artefakte genutzt, um Avare schneller entwickeln zu können. Ich habe hier jetzt mal das Beispiel von der Durchsetzungsapplikation herausgegriffen, also von der Komponente 1, die wir gerade gesehen haben. Da greifen wir auf zwei GitHub-Projekte zu, wo wir Identitäten nur als GitHub-Username kennen. Also wir haben die angefragt, aber wir kommen dennoch nicht weiter. Einmal S-Lodi hat ein Projekt namens Virtual App, der das rund ein Jahr, ein knappes Jahr lang Open Source unter GPL V3 gehabt, hat dann die Lizenz entfernt und sagt, das ist jetzt proprietär. Und ein RK700 hat da ein Fork gehabt, hat schon ein bisschen vorher die Lizenz auf proprietär geändert. Ob das rechtlich zulässig ist oder nicht, brauchen wir nicht betrachten, weil wir gleich sehen werden, dass wir auf diese Ergebnisse aufsetzen können. Und es gibt ein Hooking-Framework, was wir nutzen, das ist immer noch GPL V3. Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben diese Stände genommen, haben die wieder selbst gemerged und haben damit das Avare Box-Projekt auch unter GPL V3, was diese Sandbox-Umgebung bereitstellt. Haben dann auch eigene Weiterentwicklungen. Das ist der Termin 96.07. von der Veröffentlichung auf GitHub. Das ist nicht der Termin, wo wir angefangen hatten zu arbeiten, sondern es ist unsere GitHub-Veröffentlichung. Und wir haben diese Woche, weil wir versprochen haben, wir machen vor der Konferenz auch das Plugin-Projekt veröffentlicht, wo man diese feingranularen Einstellungen eben vornehmen kann. Und der Apache 2-Lizenz ist so kompatibel, dass man das in Avare Box integrieren kann. Nicht umgekehrt, aber das wollen wir auch nicht. Wir können die Interaktion auch im Detail sehen. Auf der einen Seite haben wir Avare Box, das ist aus diesen Open-Source-Komponenten entstanden, da haben wir drauf aufgebaut und haben wir das Context-Filter-Plugin als Beispiel, das haben wir selbst entwickelt. Diese Logik, dass man sagen kann, wir wollen nur bestimmte Zeilen oder bestimmte Spalten teilen und wir haben das Hooking-Framework, was da mit hineinspielt. In einem etwas größeren Bild gibt es eben dann den Messenger, der eigentlich die Anwendung ist, die der Endnutzer nutzen möchte. Der dann innerhalb von Avare Box abläuft. Avare Box hat seine eigene Datenbank mit den Berechtigungen und Android als Betriebssystem wird dann eben ausgeführt, um dann die Adressbuchabfragen zu haben. So, jetzt haben wir noch Zeit für eine Live-Demo. Ich hoffe, dass es immer noch funktioniert. Ja, also die Verbindung noch da ist von den Geräten. Was wir jetzt sehen können ist, wir haben einmal Avare Box, das ist diese Sandbox-Umgebung und einmal, das war uns wichtig, dass der Nutzer auch weiterhin seine bekannten App-Icons hat. WhatsApp nebendran, wir ergänzen da in Klammern, dass es in Avare liegt. Das passt bei den meisten App-Namen nicht mehr hinten dran, deswegen haben wir das gekürzte Darstellungsweise. Da arbeiten wir gerade dran, wie wir das besser darstellen können. Das App-Icon zu ändern, war auch mal ein Vorschlag. Das dürfen wir wieder urheberrechtlich nicht. Wir sind da, denken gerade über eine Lösung nach. Wenn wir jetzt WhatsApp ausführen, haben wir als Nutzer ein völlig normales WhatsApp, mit dem wir hier arbeiten können, mit allen Eigenschaften, die wir zum Beispiel aus WhatsApp kennen. Wir haben jetzt hier gerade einen Filter angewandt. Im Adressbuch haben wir vorhin gesehen, haben die Leute Vornamen und Nachnamen und Geburtsdaten und alles, was so zu Leuten dazugehört. An WhatsApp haben wir jetzt nur ausgewählte Kontakte weitergegeben und nur mit Vorname und Handynummer, weil uns das reicht von der Kommunikation her. Dann, wenn ich jetzt hier ein Beispiel mal noch für die Kommunikation zeige, das ist so ein Chatbot von der Agentur für Arbeit, weil ich hier jetzt nur Dienste verwende, die man irgendwie so leicht als Beispiel verwenden kann, die mir schnell genug zurückschreiben. Dann geben wir da einfach mal irgendeine Antwort in dieser Umfrage, schließen das Ganze wieder schnell genug und jetzt hoffen wir, dass der Bot schnell genug antwortet. Ja, Sie sehen, Sie haben auch diese normale Funktionalität weiterhin, dass Sie jetzt oben eine Notification haben. Es kommt wieder eine Nachricht, genau, der antwortet ein bisschen öfter. Und dementsprechend wir jetzt eine Benachrichtigung haben. Was ein bisschen unschön ist, ist, dass die Benachrichtigung von Avare Box kommt. Da steht leider nicht WhatsApp momentan vorne dran. Das ist ein Problem, was wir noch haben, was wir uns eigentlich wünschen zu lösen. Technisch können wir das schon lösen. Unsere Rechtswissenschaftler sind da noch dran, sich zu überlegen, ob wir das dürfen, weil wir die Nachricht durchgeschleust haben in dem Moment. Genau. Von der Einstellung her ist es die Avare Box-Anwendung. Ich habe jetzt nur WhatsApp momentan hineininstalliert. Ich kann aber hier weitere Applikationen über AdApp hineininstallieren und habe hier die Plugins, die diese Filtermöglichkeit durchsetzen, eben auch geladen, die wir dafür bereitstellen. Und die kann ich darin einstellen. Da zeige ich gleich noch die Bildschirme dazu. Das ist nur für den Foliensatz. Das haben wir gerade live gesehen. Der Einstellungsmanager geht es als Folien, um Zeit zu sparen. In der aktuellen Version ist auch noch in Weiterentwicklung. Da laufen gerade Usability-Tests und die Text-Tests. Und da wird bald eine neue Version dann existieren. Kann ich hier eben sagen, welche Anwendungen möchte ich mit Avare überwachen. Kann dann hier zum Beispiel meine Kontakte-Filterregeln definieren und entsprechend feingranulare Einstellungen vornehmen. Noch ganz kurz zum Server. Ich habe es eigentlich schon gesagt, der speichert nur verschlüsselte Profile. Wir haben den so designt, dass möglichst wenig Daten gespeichert werden, ich dennoch eine hinreichende Funktion habe. Insbesondere war uns wichtig, dass der Server möglichst wenig über unsere Benutzer lernt. Das heißt, die haben dort eine ID, die sie sich nicht selbst geben können, damit man da keine Daten aus Versehen einträgt, sondern die zufällig generiert wird, außer der ID und ihrem verschlüsselten Profil. Also die ID, das verschlüsselte Profil hier, lernen wir nur noch den Timestamp, wann Sie das Profil zum letzten Mal verändert haben und den Timestamp, wann Sie zum letzten Mal eine Anfrage an den Server gestellt haben von einem Gerät nach Ihrem Profil. Warum tun wir das? Auch wegen Datenminimierung. Wir wollen alle Profile löschen, die älter als ein Jahr sind und nicht innerhalb des Jahres nochmal abgefragt wurden von dem jeweiligen Nutzer. Dadurch können wir erreichen, dass wir auch da möglichst wenig Daten sammeln. Der Benutzer hätte das immer noch auf seinem Smartphone, wenn er das wieder auspackt, kann das wieder resynchronisieren, ist kein Problem. Aber wir brauchen hier kein Archiv schaffen an Profilen, was dann potenziell wieder interessant wäre, für irgendjemand irgendwelche Auswertungen zu fahren. Mein Fazit: Momentan ist die Entwicklung von Privacy Aware plattformspezifisch. Und wenn man so Rechte durchsetzen möchte, diese Durchsetzungskomponente, wird es auch immer plattformspezifisch bleiben, weil wir eben nicht Möglichkeiten des Betriebssystems nutzen. Wir nutzen teilweise Möglichkeiten, die andere als Sicherheitslücken bezeichnen würden. Dementsprechend werden die auch von den Plattformherstellern irgendwann gefixt und wir müssen andere Möglichkeiten finden. Das heißt, die Entwicklung von Android 4 sieht anders aus als die Entwicklung von Android 9. Wir sind ja nicht nur plattformspezifisch, sondern auch versionsspezifisch unterwegs. Das ist ein enormer Aufwand, den man da betreiben muss, um diese Durchsetzungskomponente zu entwickeln für unterschiedliche Plattformen. Diese Einstellungskomponente kann man einmal entwickeln für Plattformen dann teilen, weil die in React entwickelt ist und dann nur die Datenbank unten drunter hat, die plattformspezifisch verschlüsselt wird. Wir sehen Privacy Aware aber auch als standardisierte Beschreibung feingranularer Datenschutzpräferenzen, eben zu sagen, ich möchte nur den Max Müller mit WhatsApp teilen und nur den Vornamen und die Handynummer oder meinen aktuellen Standort, aber mit einer Unschärfe von 50 Kilometer. Auch sowas haben wir implementiert, das reicht zum Beispiel für den Wetterdienst vollkommen aus, zu sagen, ich bin hier irgendwo in der Region Bonn, wo genau. Ich habe auch gelernt, ich bin gar nicht in Bonn, sondern in Siegburg. Das braucht die App ja nicht wissen. Die grafische Oberfläche kann man auf mehreren Plattformen verwerten und das Synchronisationswerkzeug kann man auf mehreren Plattformen verwerten. Wenn ich reflektiere, was unsere Open-Source-Erfahrung ist, dann kann ich sagen, dass für diesen Anwendungsfall nutzbare Beiträge existiert haben. Ich habe zwei davon beschrieben, allerdings mit kaum guter Dokumentation. Und ein bisschen eine Schwierigkeit entsteht, wenn die Projekte mal Open Source waren, aber so nicht fortgeführt werden. Es ist möglich, so einen feingranularen Datenschutz zu entwickeln. Wir haben das für Android gezeigt. Aber ein Ansatz, der alle Geräte umfasst, ist schwer, aber auch notwendig. Der Nutzer braucht das. Eine Idee, die wir gerade haben, ist zu sagen, Avara ist ein standardisiertes Präferenzformat und es muss einen Anreiz geben, es zu unterstützen. Das heißt, entweder mehr Community, die für andere Plattformen Durchsetzungskomponenten bereitet oder APIs der Betriebssysteme selbst. Soweit, wir haben noch eine Viertelstunde Zeit für Fragen und für Diskussion. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich beteiligen. Ich bin gespannt, wie wir Avara auch das Projekt läuft, noch ein bisschen weiter betreiben und Sie haben Chance, ein bisschen was mit auszurichten. Und wenn Sie sagen, ja, Sie wollen mitentwickeln, wie gesagt, das steht auf GitHub, dann dürfen Sie das auch gerne tun. Gerne.
Soll ich die Fragen nochmal wiederholen? Okay, unter Android ist es tatsächlich so, dass jede App ihren eigenen Benutzer, wenn man es so meint, hat, damit die Apps gegenseitig keinen Zugriff auf die Daten haben. Nun ist es ja so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass bei Ihnen eine Sandbox läuft. In diese Sandbox installiere ich also diese App hinein. Haben dann die Apps immer noch die getrennt oder sind die immer noch voneinander getrennt oder können die dann tatsächlich gegenseitig auf ihre Daten zugreifen? Wenn ich zum Beispiel WhatsApp und Threema habe, könnten die dann gegenseitig die Daten, die sie selber speichern in den eigenen Datenbanken, auslesen oder ist das voneinander getrennt?
Jede Applikation würde ihre eigene oder bekommt ihre eigene Sandbox momentan bereits. Das heißt, das würde nicht passieren. Also die hätte nur ihre eigene Applikation. Wir haben noch eine gewisse Schwierigkeit. Es ist nicht so, dass jede Applikation wirklich eine eigene Prozess-ID oder einen eigenen User unter Android bekommt, sondern Apps mit der gleichen Signatur können in der gleichen Benutzer-ID ausgeführt werden, beispielsweise WhatsApp und Facebook. Das können wir noch nicht abbilden. Das heißt, wenn Sie jetzt bei uns WhatsApp hätten und bei uns Facebook hätten, dann würden die jetzt getrennt voneinander ausgeführt werden und hätten untereinander keinen Datenzugriff. Jetzt wollen Sie das vielleicht, das können wir noch nicht.
Hallo, die Problematik hatten Sie vorhin schon angesprochen, der Incentives für beide Seiten, sowohl die Benutzer als auch die Implementatoren. Gerade für die Implementatoren sehe ich da große Schwierigkeiten, die dazu zu bekommen, wenn da nicht in irgendeiner Form eine Gesetzgebung dazu ist. Wie ist denn das geplant?
Also Sie haben von einer möglichen ein Incentive gesagt, nämlich dass die Gesetzgebung hier verschärft werden könnte und solche Schnittstellen für Betriebssysteme vorsehen könnte. Wir erleben das gerade auch in einigen Bereichen. Also wir sind ja gerade dabei, dass der Bereich autonome Fahrzeuge in der Gesetzgebung gerade erfasst wird. Wir erleben dort auch, dass solche Schnittstellen in Entwürfen drinstehen. Für Daten wird es dort nochmal ein bisschen komplizierter für solche Einstellungsfragen. Wir sind gespannt, wie das weiter sich entwickeln wird. Das ist die eine Option. Ansonsten sind wir dabei, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, um einmal Leute zu gewinnen, die Plattform breiter ziehen und einmal Gesetzgebungsinitiativen zu unterstützen, die solche APIs haben wollen.
Wie ist denn jetzt aktuell das Projekt? Also wie viel Zeit kommt da noch? Wie viel lang läuft das Projekt noch? Und vielleicht noch so in die Richtung Zukunft, gibt es da jetzt schon eine Community, die sich da so langsam bildet? Mhm. Wird das dann fortgeführt?
Mhm. Die eine Frage, Projektlaufzeit bis mindestens Ende Oktober. Das mindestens muss ich vorher dran stellen. Also ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr da ist, aber das kann ich momentan nicht sagen. Also wir haben ja einen Auftraggeber und genau. Community-Bildungsmaßnahmen gibt es momentan sehr, sehr intensiv. Wir haben erste Leute, die Interesse haben, solche Durchsetzungskomponenten für andere Systeme zu entwickeln. Also den Fernseher, den ich vorhin beschrieben habe, ist da ein Beispiel. Das sind aber erste Gespräche, die wir da gerade haben. Das andere ist, die Baden-Württemberg-Stiftung als Auftraggeber ist gerade dabei, da sehr intensiv Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Es wird zum Anfang Oktober auch ein Film entstehen, oder der ist gerade beauftragt, für Community-Werbung als Werbeclip von einer Minute. Uns ist das, wir das sehr intensiv Maßnahmen ergreifen müssen und der Baden-Württemberg Stiftung zum Glück auch und sie ist da bereit, nochmal Geld in die Hand zu nehmen, um dies weiter zu unterstützen.
Frage 1, welche Android-Versionen werden davon schon unterstützt? Und Frage 2, wie sieht es denn mit dem Schutz vor den Google Apps selbst aus? Mhm.
Frage 1 ist einfach, Android 7, Android 8 waren unsere Entwicklungskerne. Wir können sagen, dass unter Android 6 die Funktionalität auch vorhanden ist. Wir haben Android 9 in einem Beta getestet. Android 9 ist jetzt offiziell draußen. Wir gucken noch danach, ob sich da was verändert hat. Dass die Bandbreite, die wir da gerade einschätzen, also eher die neueren Android-Versionen. Für Android 4.4 gibt es aber zum Beispiel andere technische Lösungen bereits. Das ist die eine Seite. Die zweite Frage war... die Google Apps, die systemeigenen Apps. Genau, die systemeigenen Apps sind noch eine spannende Frage. Wir können Apps, solange das wirklich Apps sind, auch in die Sandbox installieren. Das ist nicht die Herausforderung. Schwieriger ist der Schutz vom Betriebssystem selbst, weil das Betriebssystem selbst auch von Daten kommuniziert. Das haben wir nicht im Griff.
Das greift ja nur für Apps, die ich installiere.
Genau, das ist schon ein Problembereich, die Apps, aber das Betriebssystem haben wir noch nicht im Griff. Entschuldigung.
Ja, das war im Prinzip auch meine Frage, was man denn gegen das Sammeln der Daten des Betriebssystems tut, weil da ja jetzt auch gerade kürzlich wieder der Fall war, dass Google ja Standortdaten, obwohl sie ausgeschaltet waren, weitergeschickt hat. Mhm. Aber Sie haben darauf im Prinzip ja schon geantwortet.
Leider noch keine Lösung dafür.
Gibt es eine Zusammenarbeit mit freien Android-Alternativen, wo ja Google außen vor ist?
Genau, das ist eine Möglichkeit, um Google außen vor zu haben. Die Herausforderung ist, dass die Verteilung von diesen Versionen sehr gering ist, weil Geräterouten oder spezielle Geräte haben eine Notwendigkeit dafür ist. Deswegen momentan gibt es da keine Zusammenarbeit, wäre eine Anregung, aber momentan gibt es da keine Zusammenarbeit.
Dann möchte ich noch eine Frage stellen. Das alles bezieht sich ja mehr auf die formalisierten Zugriffe auf Daten, die sich auf dem Smartphone befinden. Tatsächlich ist es aber so, dass gerade in den sozialen Medien nicht nur die sozusagen diese formalisierten Daten ausgewertet, sondern vor allem auch die Inhaltsdaten werden ausgewertet. Und da steckt oft das meiste drin. Also wenn ich meiner Tochter schreibe, oh, ich habe wieder Bandscheibenproblem oder sowas, dann ist vielleicht die Adresse meiner Tochter nicht so einfach zu übertragen, aber natürlich mein Gesundheitszustand wird dann übertragen. Und diese Frage, das beschäftigt mich die ganze Zeit schon, wie kommt man denn da dran oder ist das gar nicht im Fokus?
Ja, ist nicht in unserem Fokus. Also wir haben vor, den Nutzer darauf hinzuweisen, dass die Inhaltsdaten, also die Daten, die er selbst direkt in die App eingibt oder in den Dienst eingibt, von uns nicht kontrolliert werden. Also wir sind keine Schnittstelle zwischen Tastatur und App. Der Nutzer möchte in dem Moment das ja auch so kommunizieren. Da geht nur Nutzersensibilisierung momentan aus unserer Einschätzung.
So, gibt es noch weitere Fragen? Ja.
Du hast gerade gesagt, es gibt zwar keine Zusammenarbeit mit anderen freien Projekten, aber kompatibel müsste das doch schon sein zu einem Lineage OS, was auf 7 basiert zum Beispiel, ja. Also 14 Punkt irgendwas. Ja?
Genau,
okay.
Das ist der Fall. Mhm.
Wäre also durchaus noch eine sinnvolle Ergänzung oder ist das eigentlich überflüssig, dann das noch zu nutzen auf einem Lineage, weil es da andere Mechanismen gibt, die ähnlich gut funktionieren?
Es gibt keine Mechanismen, die so feingranulare Einstellungsmöglichkeiten ermöglichen in dieser Breite, die wir anbieten. Das heißt, wir stellen da schon noch einen Mehrwert bereit. Die Frage ist, ob der Nutzer, der diese Betriebssystemversion gewählt hat, überhaupt Apps hat, die kritisch sind. Also nutzt jemand dann überhaupt noch WhatsApp zum Beispiel oder ist der da schon ganz weg? Das ist eine andere Frage, aber ein Mehrwert an Funktionalität bietet es immer noch.
Danke.
So, es sind noch Fragen. Dann möchte ich mich noch sehr herzlich bedanken für den tollen Vortrag und für die Ideen, die Sie uns geliefert haben. Und vielen Dank.
Gerne.